SRF 2 Kultur.
Oh, das ist der Tanz des Tigers. Oh Durga, Mutter der Göttinnen, die Musik spielt zu deinen Ehren. Auch der Bär und der Affe tanzen für dich. Oh, das ist der Tanz des Tigers.
Der Tanz des Tigers, eine Sendung von Peter Jäcki über das Spannungsfeld Tigerschutz und Menschenschutz.
In Indien leben etwa 40% des weltweiten Tigerbestandes. Auf dem Subkontinent ist der bengalische Tiger zu Hause, auch Königstiger genannt. Wissenschaftlicher Name: Panthera tigris tigris. Nach dem sibirischen die zweitgrößte Tigerart. Einzelgänger. Markiert sein Revier mit Urin, Kot und Kratzspuren. Die Jungen bleiben etwa 2 Jahre lang bei ihren Müttern, ernähren sich primär von großen Säugetieren. Lebensraumverlust und Wilderei haben auch den bengalischen Tiger zur stark bedrohten Art gemacht.
Wegen der großen Nachfrage in fernöstlichen Ländern, vor allem in der traditionellen Medizin Chinas, ist bei uns die Wilderei noch immer sehr stark verbreitet. Ja, sie nimmt sogar zu.
Sagt Khalid Pasha von Traffic India, der Organisation, die den Handel mit geschützten Arten überwacht. In der traditionellen chinesischen Medizin wird beinahe alles am Tiger verwendet. Augäpfel gegen Epilepsie, Schnurrhaare gegen Zahnschmerzen, das Fell gegen Geisteskrankheiten, Zähne gegen Tollwut und Asthma, die Knochen helfen gegen Rheumatismus und eine Tigerpenissuppe potenziert die Manneskraft. Unterwegs mit einer Peilantenne im Sariska-Tiger-Nationalpark in Rajasthan. Das leise Ticken im rauschenden Empfangsgerät verrät einen Tiger, der etwa 100 Meter weit im Gebüsch liegt. Unsichtbar für uns. Der Sariska-Nationalpark geriet in die internationalen Schlagzeilen. Statt der über 20 Tiger, die stets in den Statistiken auftauchen und wegen denen Touristen aus aller Welt anreisten, stellte sich heraus, es lebt keine einzige dieser Großkatzen mehr hier. Dahinter stecken politische und wissenschaftliche Gründe, sagt der Direktor des Wildlife Trust of India, WTI, Vivek Menon. Der WTI, eine Nichtregierungsorganisation, spielt im Land eine wichtige Rolle im Tigerschutz.
Die politischen Gründe sind einfach. Der Tiger ist unser Nationaltier und das Herzstück des indischen Wildtierschutzes. Alle Augen sind deshalb auf ihn gerichtet. Deshalb möchte jeder Nationalparkdirektor mehr Tiger in seinem Revier haben als sein Kollege. Wenn die Natur nicht mitmachen wollte und es in Wirklichkeit weniger Tiger gab, half mancher Beamter etwas nach.
Im Klartext, die Tigerstatistiken sind gefälscht worden. Im Jahr 2008 gab es in Indien einen weiteren Tigerskandal. Neue wissenschaftliche Zählmethoden deckten auf, dass es nicht 4000 Tiger gibt, wie von den Behörden stets behauptet, sondern nur noch knapp über 1400. Hier im Sariska-Nationalpark, wo Hanuman-Languren, eine Primatenart mit ihren Schreien, eben das Auftauchen eines Tigers signalisieren, wurden 2 Tiger aus einem weit entfernten Reservat ausgesetzt. Sie tragen ein Senderhalsband, das mit einem Satelliten verbunden ist. Tag und Nacht, rund um die Uhr, fahren Parkangestellte mit dem Peilgerät dem Paar nach. Man will keine Risiken mehr eingehen. Demnächst sollen weitere Tiger ausgesetzt werden. Ob es jedoch hier jemals wieder eine überlebensfähige Tigerpopulation geben wird, ist mehr als ungewiss. Denn im Wald ist es viel zu laut, viel zu unruhig. Im Stress paaren sich diese Katzen kaum. der Direktor des Sariska-Nationalparks, Someshkar.
Highways passing through the entire core area.
Der Nationalpark wird von Straßen durchschnitten, und zwar mitten durch die Kernzone. Im und rund um den Park gibt es 28 Dörfer, 11 davon in der Kernzone. Im Wald steht ein Tempel, der für die lokale Bevölkerung ein wichtiger Pilgerort ist. Das sind die größten Hürden für das Parkmanagement.
Unterwegs im offenen Geländewagen im Sariska-Nationalpark. Niedrige Gebirgszüge, eine trockene Waldlandschaft, zwischendurch immer wieder Lichtungen mit hohem, dürrem Gras. Unterwegs mit dem Zoologen Joydeep Bose vom Wildlife Trust of India zu einem Dorf, das es nicht mehr gibt. Nur noch einige Lehmhaufen und eine Backsteinruine sind übrig geblieben. Noch vor einigen Monaten wohnten hier Adivasi, so nennt Indien seine Ureinwohner.
Dieses Dorf wurde vor einigen Monaten geräumt. 21 Familien lebten hier während der letzten 100 Jahre von Viehzucht und Milchverkauf. Geräumt haben wir die Siedlung im Auftrag des Staates. Menschen im Wald vertragen sich nicht mit dem Tigerschutz. Die Leute fällten Bäume, fütterten ihr Vieh mit Waldprodukten. Es gab viele Probleme hier. Die Umsiedlung ist gut gelungen. Und ein Beispiel für weitere, die folgen werden.
Zu den Überlegungen, die sich der Staat bei diesen Dorfräumungen macht, die Antwort von Rajesh Gopal. Er ist Indiens Forstgeneralinspektor und als Mitglied der nationalen Tigerschutzbehörde oberster Tigerschützer des Landes.
Unsere Philosophie hat eine Inklusiv- und eine Exklusiv-Agenda. Exklusiv meint, niemand wohnt mehr in der Kernzone eines Nationalparks. Das bedeutet, dass wir dort die Rechte der Leute beschneiden und sie umsiedeln, so dass der Tiger keinen Schaden mehr nimmt. Inklusive meint, wir müssen mit den Betroffenen zusammenarbeiten, sie vermehrt unterstützen. Es wird jedoch weiterhin Gebiete geben, in denen Tiger in menschliche Siedlungsräume kommen. Da müssen die Leute lernen, mit ihm zusammenzuleben. Und was die Räumungen betrifft, so sind es in den 28 Tigerreservaten des Landes 273 Dörfer, die aus den Wäldern verschwinden müssen. Jedes Dorf hat im Schnitt etwa 250 Bewohner. 63.000 Menschen müssen also umgesiedelt werden.
Umgerechnet etwa 94 Millionen Euro investiert Indien in den kommenden 5 Jahren in den Tigerschutz. Nach offizieller Darstellung sollen die Ureinwohner, die noch in den Wäldern der Tigerschutzgebiete leben, angehalten werden, freiwillig zu gehen. Und zwar auf ein Stück Land, das der Staat ihnen zur Verfügung stellt. Oder auf ein Stück Land, das sie irgendwo kaufen sollen. Die vom Exodus betroffenen Menschen erhalten 1 Million Rupien pro männliches Familienmitglied über 18. Umgerechnet um die 15.000 Euro. Dass die Realität mancherorts etwas anders aussieht, davon später. Zuerst nun mitten in ein Dorf in einem Nationalpark. Ziegelrote Lehmhäuser mit Strohdach, Ziegen, Rinder, spielende Kinder. Am Dorfrand ein kleiner idyllischer See. Wir sind in Pilpani, mitten im Sariska-Tiger-Nationalpark. Etwa 200 Adivasi leben hier. Hier treffen wir Jagdish. Er sagt, er sei 45, doch er sieht viel älter aus.
Der Tiger ist für uns sehr wertvoll. Doch in den letzten Jahren haben wir hier keinen mehr gesehen. Und deshalb kommen nun viel mehr Leute in unser Gebiet, weil sie den Tiger nicht mehr fürchten müssen. Die vielen Leute haben uns Krankheiten gebracht, die wir früher nicht kannten.
Jetzt ist Jagdish und das ganze Dorf hier im Tigerschutzgebiet aufgefordert, die Siedlung aufzugeben und in eine neue zu ziehen. 100 Kilometer weit weg.
2-3 Leute vom Dorf wurden dafür bezahlt, dass sie uns beeinflussen, wegzuziehen. Wir fühlen uns aber nur hier, in unserem Dorf, zu Hause. Wir wollen nicht weg. Doch der Staat macht Druck. Die Regierung verbietet uns, das Vieh weiden zu lassen. Nicht ein einziges Blatt dürfen wir aus dem Wald holen. So bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als an jenen Platz zu ziehen, den uns der Staat gibt. Wenn er uns gefällt, unsere Wünsche erfüllt werden, dann werden wir halt gehen.
Mit am Boden bei unserem Gespräch kauert Ramkuri, eine etwa 75-jährige Frau mit tiefen Furchen im Gesicht.
Mein Vater, mein Großvater, ja, alle meine Vorfahren wurden hier geboren und sie sind hier gestorben. Auch ich will hier sterben. Ich werde nicht wegziehen.
Kurz nach Sonnenaufgang im Wald des Kanha Nationalparks in Madhya Pradesh, einem weiteren bekannten Tigerschutzgebiet Indiens. An einem Wegrand steigen die Touristen vom Geländewagen auf einen Elefanten um. Eine Leiter hoch, auf den Holzsattel, auf den Rücken einer Elefantenkuh. Der Mahut, der Elefantenführer, treibt sie durch das Gebüsch. Nach etwa 30 Metern Weg liegt sie ausgestreckt am Boden und hält ihren Verdauungsschlaf. Ein Tigerweibchen. Ab und zu öffnet sie die Augen und blinzelt in die Gegend. Im Übrigen scheint sie weder vom Elefanten noch von den Touristen groß Notiz zu nehmen. So zumindest unsere menschliche Wahrnehmung.
My dream was to see a tiger roaming around in the jungle, and that's what I saw in the morning. It was fun.
Wie die meisten anderen Touristen weiß auch dieser indische Tiger-Safari-Teilnehmer vermutlich nicht, was sich hinter seinem Abenteuer dieses Morgens verbirgt, über das er hier begeistert erzählt. Die meisten haben keine Ahnung von den menschlichen Dramen, die sich vielleicht nur wenige Kilometer weit entfernt abspielen. P.V. Rajagopal ist in Indien ein prominenter Menschenrechtsaktivist und er ist Vizepräsident der Gandhi-Friedensstiftung. P.V. Rajagopal ist ein gewaltloser Kämpfer für die Rechte der landlosen Ureinwohner, der Adivasi. Im vergangenen Jahr erregte er weltweites Aufsehen, als er einen 350 Kilometer langen Marsch der Landlosen organisierte und anführte. P.V. Rajagopal über indische Ureinwohner und den Tigerschutz.
There are 11 national parks and 32 wildlife sanctuaries in Madhya.
Allein im indischen Gliedstaat Madhya Pradesh, wo ich wohne, gibt es 11 Nationalparks und 32 Wildschutzgebiete. Insgesamt hat die Regierung in diesem Staat 1,5 Millionen Ureinwohner umgesiedelt, die meisten davon aus Tigerschutzgebieten.
Wobei der Begriff Umsiedlung eigentlich zu harmlos klingt im Vergleich zu dem, was laut P.V. Rajagopal wirklich geschieht. Häufig sei Gewalt mit im Spiel, Felder und Häuser von Ureinwohnern würden von Forstbeamten oder von der Polizei niedergebrannt. Echte Gespräche gäbe es kaum. Stattdessen Befehle, das Dorf innerhalb kürzester Zeit zu verlassen. Bei der Zentralregierung in Delhi will man weder die Zahl der 1,5 Millionen Vertriebenen noch die behördlichen Gewalttaten kommentieren. Rajesh Gopal von der Nationalen Tigerschutzbehörde sagt nur, dass in der Vergangenheit Fehler gemacht worden seien. P.V. Rajagopal, der mehrere Organisationen gründete, die Indiens Ureinwohnern und ärmsten ländlichen Bevölkerungsschichten mit Rat und Tat zur Seite stehen, sagt über die Vertreibungen der Adivasi weiter:
It is not a systematic process. It is only asking people to go without telling where to go.
Es ist kein klarer Prozess. Man verlangt einfach von den Leuten, den Wald zu verlassen, ohne ihnen zu sagen, wohin.
This is not only destruction of their livelihood resources.
Das Leben im Wald aufgeben zerstört nicht nur die Lebensgrundlage der Adivasi, sondern auch ihre Kultur. Die Menschen wissen nicht, wohin sie gehen sollen. Häufig kämpfen diese Leute mit dem rüden Umgang der Forstbehörden und der Polizei, von denen sie geschlagen werden, obwohl es ein Gesetz gibt, das ihnen erlaubt, in ihren Dörfern zu bleiben und dort Landrechte zu bekommen. Vorausgesetzt, sie lebten bereits vor 1980 dort. Deshalb organisierten wir 2008 den langen Marsch nach Delhi, an dem 25.000 Landlose teilnahmen. Wir erreichten dadurch die Verabschiedung eines neuen Gesetzes, das es dem Staat verbietet, diese Leute wegen des Tigerschutzes oder aus anderen Gründen umzusiedeln, unabhängig davon, wie lange sie schon auf ihrem Land leben.
Der Menschenrechtler P.V. Rajagopal. Doch die Praxis sieht anders aus. Es existiert nämlich noch ein Wildschutzgesetz, das in der Kernzone von Tigerschutzreservaten menschliche Siedlungen untersagt. Und die Tiger sind in Indien stärker als der Mensch. Denn auf die Frage, ob Mensch und Tiger nicht wie Jahrzehnte und Jahrhunderte zuvor im selben Wald zusammenleben könnten, sagt Rajesh Gopal von der Nationalen Tigerschutzbehörde:
Ein Zusammenleben in der Kernzone eines Tigerschutzgebietes ist unter keinen Umständen möglich.
Suchoy Banerjee ist Artenschutzdirektor des WWF Indien, der im Tigerschutz eine maßgebende Rolle spielt. Er ergänzt:
This is quite a common statement which people make. But to really analyze this statement, we'll have
das Argument, dass Mensch und Tier schon sehr lange zusammenleben, hört man oft. Man vergisst dabei, dass die Situation heute eine völlig andere ist. Früher waren die Siedlungen im Wald sehr klein. Holz und Futter für das Vieh wurde höchstens einen Kilometer rund ums Dorf gesammelt. Heute sind die Dörfer viel größer. Die Leute müssen jetzt, sagen wir, bis zu 10 Kilometer weit in den Wald, um das Nötige zu finden. Es ist belegt, dass sich Tiger fast automatisch fortpflanzen, wenn sie gut geschützt sind, wenn sie Ruhe haben. Wird der Druck zu groß, wird es keine Tigerbabys mehr geben.
Vertrieben im eigenen Land. Zwar mit einer Abfindung aus der Staatskasse, aber ohne Zukunftsperspektiven. Anil Gupta ist Sozialarbeiter der Menschenrechtsbewegung Ekta Parishad. Er berät in vielen Nationalparkgebieten die Ureinwohner in Rechtsangelegenheiten.
They have to live in the slums area.
Am Ende landen viele Adivasi in den Slums der Großstädte. Dort schlafen sie auf der Straße, verdingen sich für einen lausigen Lohn als Rikscha-Fahrer. Eine Studie zeigt, dass nur etwa 20-40% der Umgesiedelten das versprochene Geld bekamen. Der Rest ging leer aus. Aber auch das viele Geld löst die Probleme nicht. Diese Ureinwohner haben keine Beziehung dazu. Wenn sie die Millionen Rupien beim Verlassen des Waldes erhalten, werden sie sie in kürzester Zeit ausgeben. Sparen oder investieren, das kennen diese Menschen nicht. Sie haben es nie gelernt. Sie kaufen dann Alkohol, Fernseher, Motorfahrzeuge, alles Mögliche.
Der Gandhi-Aktivist und Adivasi-Verbündete P.V. Rajagopal sagt:
We say that taking an Adivasi out of forest is taking like taking a fish out of water.
Die Ureinwohner aus dem Wald zu vertreiben, ist so, als ob man einen Fisch aus dem Wasser nehmen würde. Im Grunde bedeutet das: Man bringt sie um.
So you basically kill them.
Adivasi vom Stamm der Baiga führen uns in ihrem Dorf am Rande des Kanha-Tiger-Nationalparks ihren Karma-Tanz vor. Ein uralter Tanz, aber mit einem neuen Text.
Der Wald ist unser Leben, doch die Forstbeamten, die Herren der Wälder, haben ihn uns genommen. Während der Kolonialzeit jagten wir im Auftrag der Briten wilde Tiere. Heute sind wir es, die gejagt werden, von der Forstbehörde.
Wir sind im Dorf Ekta Nawalpur. Die Baiga, die hier leben, haben ein besonders schweres Schicksal. Sie wurden nämlich wegen den Tigern bereits zweimal vertrieben. Der Bauer Kartika Ram erzählt:
Im Dorf, in dem ich geboren wurde, kam eines Tages ein Forstbeamter und erzählte uns, diese Region sei nun Teil des Kanha-Nationalparks. Deshalb würden wir Probleme bekommen. Es sei besser, wir verließen das Dorf. Er sagte: Gehen Sie irgendwo hin, irgendwo in ein anderes Dorf. Er erwähnte nicht, wohin. Er sagte lediglich: Wir müssen unser Dorf verlassen. Ich verstand nur, dass der Nationalpark für mich Probleme geben würde. Und deshalb verließen wir unser Dorf. Er versprach uns eine Abgeltung, aber wir bekamen nie eine einzige Rupie.
Dann erzählt Kartika Ram vom Exodus in ein fremdes Dorf und wie sie schließlich auch von dort vertrieben wurden, weil Forstbeamte begonnen hätten, Druck auszuüben. Die Menschen vom Stamm der Baiga leben in ihren Lehmhäusern ein äußerst ärmliches Leben. Sie können sich pro Tag nur gerade eine Mahlzeit leisten. Diese besteht aus etwas Reisschleim und sonst nichts. Ja, man leide Hunger in diesem Dorf. Auch der 80-jährige Budharam.
Wir haben hier Probleme. Darum ging ich in die Stadt und arbeitete dort auf dem Bau, um etwas Geld zu verdienen. Ich verdingte mich als Taglöhner, schleppte Bausteine von morgens um 7 bis abends um 7. Der Chef sagte zu mir, du bist sehr alt, warum arbeitest du hier? Ich sagte ihm, ich habe in meinem Dorf nichts zum Leben. Ich bin hier, um etwas Geld zu verdienen, damit ich mich und meine kranke Frau ernähren kann. Plötzlich wurde ich selber krank und der Chef kündigte mir.
Ein Schicksal, geschrieben vom Leben eines Landlosen. Der Sozialarbeiter Anil Gupta, der hier den Menschen hilft, auf die Frage, ob Hunger hier ein Problem sei.
Ja, das ist ein sehr großes Problem in diesem Gebiet. Die Leute sind ja Landlose. Sie haben keine Anstellung. Sie dürfen nicht mehr in den Wald, um sich dort die traditionelle Nahrung zu holen. Wie also sollen diese Menschen überleben?
Manche Beobachter sagen, wenn ein wirksamer Tigerschutz wirklich nur mit dem Vertreiben von Menschen möglich ist, dann soll der Staat gefälligst dafür sorgen, dass die Umsiedlung menschenwürdig vor sich geht und für einen ebenso menschenwürdigen Ersatzlebensraum sorgen.
Es war morgens, etwa um 8, als wir in den Wald gingen, Holz zu sammeln. Wir waren beinahe fertig. Plötzlich sprang ein Tiger auf uns zu und nahm meinen Vater weg. Wir jagten dem Tier nach, doch dann stießen wir auf viele Tigerspuren und kriegten Angst, dass plötzlich noch mehr auftauchen könnten. Die Angst wurde derart groß, dass wir schließlich umkehrten. Meinen Vater sah ich nie wieder. Wir hatten keine Chance. Ich bin jetzt 54 und seit ich als Junge in den Wald gehe, wurden in unserem Dorf bis heute 24 Männer vom Tiger geholt.
Wir sind in den Sundarbans, dort wo die Ströme Ganges und Brahmaputra in den Golf von Bengalen fließen. Hier, etwa 70 Kilometer südlich von Kalkutta, wächst der größte Mangrovenwald der Erde, ein UNESCO-Welterbe der Natur. Hier im Mündungsgebiet der großen Ströme gibt es um die 300 bis 600 bengalische Tiger. Etwa die Hälfte davon im indischen Teil. Niemand weiß genau, wie viele es in diesem Nationalpark gibt. Es sind weltweit die einzigen Tiger, die in einem Mangrovenwald leben oder überleben. Denn die Großkatzen kämpfen mit schwierigen Umweltbedingungen. Zweimal am Tag überfluten die Gezeiten weite Teile der Wälder. Der Boden besteht aus knietiefem Schlamm und Lehm. Luftwurzeln der Mangroven, die aussehen wie Spikes, bilden zusätzliche Hürden auf der Nahrungssuche. Nur schwer kommt der Tiger auf diesem Gelände an seine Beutetiere heran. Deshalb fängt er hier auch Fische und schwimmt so viel wie kein anderer seiner Artgenossen in anderen Gegenden. Ein Menschenfresser ist der Tiger im Grunde nicht. Doch die prekäre Nahrungssituation ist vermutlich einer der Gründe, weshalb es vor allem in der Vergangenheit oft tödliche Begegnungen gab. Zu einer sehr effizienten Maßnahme gegen Tigerunfälle wurde dann ein absolutes Verbot, die Kernzonen des Parks zu betreten. Weil es dort aber am meisten Fische hat und am meisten Honig, setzen sich Fischer und Honigsammler häufig über das Verbot hinweg. Kommt es dann zu einem Unfall, bezahlt der Staat keine Entschädigungen. Wirksam sind auch alternative Programme für den Lebensunterhalt, wie sie vom Staat und vielen Nichtregierungsorganisationen angeboten werden. Dazu gehört die Fisch- und Krevettenzucht. zusätzlich zu schaffen, macht den Tigern und letztlich auch den Menschen die Klimaerwärmung. Seit Jahrzehnten steigt der Meeresspiegel kontinuierlich an. Das fördert die Überschwemmungen der Dörfer, die alle unter dem Meeresspiegel liegen und mit Dämmen geschützt sind, die mehr und mehr brechen. Dadurch fließt aber auch Meerwasser immer tiefer in die Wälder und versalzt das Süßwasser. Biswajit Roy Chowdhury, Sundarban-Buchautor und Gründer der Umweltorganisation News, studiert die Zusammenhänge seit langem.
Wir haben herausgefunden, dass der Salzgehalt des Wassers in den Sundarbans in den letzten 25 Jahren um 60% zugenommen hat. Dies hat Teile des Mangrovenwaldes zum Absterben gebracht, denn nicht alle Mangrovenarten vertragen einen derart hohen Salzgehalt. Mangroven sind wichtig für das Überleben des Tigers und seiner Beutetiere. Wir nehmen an, dass die Physiologie der Großkatzen eines Tages einen erhöhten Salzgehalt nicht mehr erträgt. Und dann wird in den Sundarbans auch der Tiger aussterben.
One day definitely the tiger will get extinct.
Sie beschützt Fischer, Holzfäller, Jäger und Honigsammler. Alle, ob Männer oder Frauen, aller Religionen, beten in den Sundarbans zur Waldgöttin Bono Bibi, bevor sie in die Mangrovenwälder gehen. Sie soll die Menschen vor dem Tiger beschützen.
Mein Vater, mein Großvater, ja, alle meine Vorfahren wurden hier geboren und sie sind hier gestorben. Auch ich will hier sterben. Ich werde nicht wegziehen.
Kontext: Tigerschutz auf Kosten der Ureinwohner. Sie hörten eine Sendung von Peter Jacki.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.